palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, mit ein wenig Verspätung, aber hier ist sie endlich, die neue Folge Serie Amore aus der Serie A mit einem neuen Tabellenführer. Die Konstellation hier ist aber die gleiche wie fast immer, ohne Gast, aber dafür mit Marius.
Ciao, ciao.
Ich wollte sagen, eigentlich dadurch die Verspätung haben wir sogar noch ein paar Mal mit reinbekommen, aber lassen wir heute hinten runterfallen. Wir konzentrieren uns
bitte.
wir konzentrieren uns mal mainstreamig ganz oben bei den Top-Clubs in der Tabelle. Und wie schon angesprochen, die Serie A hat einen neuen Primus und der heißt Inter. Denn sehr dominant im Spitzenspiel gegen Lazio erfolgreich gewesen mit 3:1. War ein schönes Spielchen, muss man sagen. Und im Endeffekt auch irgendwie, es hat sich abgezeichnet, aber ist auch nicht unverdient, dass sie jetzt ganz oben stehen.
Auf jeden Fall. Also Inter in den letzten Wochen, bis auf die Coppa-Spiele gegen Juve oder eigentlich auch seit der, in der Liga haben sie gegen Juve gewonnen, ne? Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Bis auf die Coppa-Spiele war eigentlich seit dem Champions League aus irgendwie total gut in Form und zielgerichtet und werden irgendwie so ein bisschen dem Favoritenstatus gerecht, den wir ihnen eingeräumt haben vor der Saison. Man erinnere sich, Inter ist unser beider Meistertipp.
So ist es, so ist es. Und weil du es gerade angesprochen hast, Champions League aus, man muss ja das auch sagen, ne? Wenn man Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, die ersten 7 Plätze spielen alle international, auch jetzt nach der Winterpause noch, bis auf Inter eben.
Ja, gar nicht dumm, ne?
Gar nicht also, dumm von ihnen eigentlich.
Die Tore gegen Schachter Donetsk zu schenken, um sie dann halt, ja weiß nicht, gegen Lazio zu machen.
Ja, und wer richtig krass in Form kommt, ist es auch wieder Lukaku. Der hat die Führung erzielt in der 22. Ein Strafstoß, der erst etwas strittig war, aber dann im Endeffekt, wenn man sich die Zeitlupe nochmal anguckt, glaube ich, doch eigentlich keiner Diskussion bedarf.
Nee.
Wird er klar getroffen da.
Total, ja.
Wesley Hood war da etwas übermütig in den Gegner gesprungen und dann sicher verwandelt und dann noch vor der Pause zum Doppelpack eingenetzt, Lukaku. Dann gab es eine Phase, wo Lazio auch nochmal aufkam, Sergej Milinkovic-Savic mit dem Anschluss nach 61 Minuten und so ein. Auf einmal dachte man,
oh, ist der für Sergej gezählt worden, weil er hat ja Escalante angeschossen, ne?
Ach richtig, bei mir in der App wird der jetzt für Sergej angezeigt.
Kann natürlich sein, ich habe das auf der Lega-Seite dann nicht mehr nachgeguckt.
Ja, whatever. Also,
ich finde sonst auch so, Bauchtreffer sind ja auch immer ganz nett.
Ja, war es der Bauch oder der Oberschenkel? Ich glaube, es war der Oberschenkel.
Ach stimmt, es war der Oberschenkel, ja.
Hüftoberschenkel.
Ja. Sonst wären das auch steinharte Bauchmuskeln gewesen, wenn er da 16 Metern, naja.
Und dann kam es aber kurz darauf zum 3:1 durch Lautaro, war es richtig, genau, wo Romelu Lukaku mal wieder unter Beweis gestellt hat, dass er nicht der Langsamste ist.
Es hat der Laufduell, glaube ich, gegen Parolo, der ist natürlich auch schon einen Tag älter.
Ja, okay, das ist auch unfair tatsächlich.
Ja, aber der Sprint war Wahnsinn, also.
Er tankt sich da vorbei.
Ja.
Und es war irgendwie schon, als er noch Rückstand hatte, zu sehen, oh, das wird jetzt nicht das Ding, was super gut enden wird für Parolo.
Ja.
Und dann legt er ihn noch rüber und Lautaro Martinez schiebt einen wirklich bärenstarker Auftritt insgesamt, muss ich sagen, von Inter.
Total. Also da haben sie auch einfach das, was Lazio auch, weiß nicht, gegen Juve und gegen andere Spitzenteams gut gemacht hat und auch gegen Atalanta zum Beispiel jetzt zuletzt, da hat Inter einfach das richtige Gegenmittel gefunden und zwar ja, hinten sehr massiv stehen und Lazio diese Umschaltsituation, die sie so stark machen, gar nicht anbieten.
Ist echt die Frage, ob dann diese, ob sie gegen die Bayern in diese Umschaltbewegung kommen. Die Bayern haben ja gestern auch doch dann durchaus wieder unter Beweis gestellt, dass sie ja anfällig sind, auch gegen vermeintlich schwächere Teams, sich da auch mal einen Konter zu fangen.
Ja, das Spiel ist nächste Woche, ne?
Ja, genau, aber es
Wird schon, also schon am Montag gespielt.
haben wir aber auch schon angedeutet, dass wir ja das durchaus ausgeglichener sehen, als es eventuell von der Presse gesehen wird.
Es ist ja nicht so, dass Lazio jetzt gegen Inter irgendwie total schwach war. Inter hat es einfach herausragend gut gemacht, würde ich sagen.
Ja, und Antonio Conte hat auch sich viel Lob eingeholt, unter anderem von Marco Materazzi. Der eine oder andere wird sich, oder die eine oder andere wird sich auch noch erinnern, der Kumpel von Zidane, der gesagt hat, das ist ein richtiger Interista.
Ja, jetzt wo er Agnelli und so den Mittelfinger gezeigt hat, ist er wahrscheinlich viel höher angesehen bei den
Ja.
Interfans.
Genau, da hat Materazzi auch noch gesagt, wir mögen den Lärm der Feinde. Wenn ich das mal so frei übersetze, das ist dann tatsächlich auch wieder. Das gefällt denen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, soll ich eigentlich den BWL-Justus in dir nochmal triggern, weil ich hatte gelesen, dass tatsächlich BC Partners jetzt irgendwie eine Deadline gesetzt hat für den 31. März.
Ja, viel mehr dazu kann ich aber auch tatsächlich auch nicht sagen. Also das habe ich auch gelesen. Das hatten wir letzte Woche. Das Angebot ist Suning bisher nicht hoch genug.
Ja.
Ist ja witzig, wenn der Bietende dann eine Deadline setzt, ne? Weil die wissen natürlich auch, dass die Chinesen
Das ist schon
ja,
stark, ja.
Probleme haben, ja.
Ja.
So richtig, ich weiß nicht, ist es BC Partners, ist das amerikanisch, dann ist es so ein richtiger Trump.
Ja, ich glaube auch.
Irgendwie.
Vielleicht. Aber auf jeden Fall, die Differenz soll noch ungefähr bei 200 Millionen Euro liegen. Also, da muss man sich vielleicht nochmal. Ich sag mal, das ist jetzt noch nicht. Also ich weiß nicht, in diesen Maßstäben habe ich noch nicht verhandelt, aber 200 Millionen Differenz klingt für mich so, als wäre das jetzt noch nicht komplett in trockenen Tüchern auf jeden Fall.
Sollte man denken. Bei solchen Summen, ja. Aber ich glaube trotzdem, also es ist ja nicht, also nicht gut für beide Seiten, wenn man jetzt schon so lange verhandelt und auch wirklich so öffentlich und nah beieinander ist, also das dann scheitern zu lassen. Ich weiß nicht, wie viel dann da so das Ansehen und keine Ahnung da eine Rolle spielt für diese Leute.
Ja, wahrscheinlich Geld mehr, aber
Ja.
ja. Kleine Randnotiz, auch in diesem Spiel gab es mal wieder die Situation, dass jetzt eventuell ein Spieler wegen Blasphemie gesperrt werden könnte. Lazzari soll in Minute 51 lautstark geflucht haben.
Porco Dio.
Ja, was anscheinend, hey, sonst muss ich die sperren. Was anscheinend auch zu Hause an den Fernsehapparaten gehört wurde. Und das darf man natürlich nicht zulassen. Also mal sehen, was da noch passiert, ob der dann eventuell den Laziali fehlen sollte.
Der beste Strafregelparagraf der Welt, auf jeden Fall. Weiterhin.
Irgendwie so was Ähnliches könnte man auch mal in Deutschland einführen. So, wenn du. Weiß nicht, wenn man Bier beleidigt oder so.
Wenn man Hopp beleidigt.
Ne, wenn man Bier beleidigt.
Ja.
Also weil. Ach, du meinst unser Papst ist top?
Ja.
Ja, ist das wieder dünnes Eis. Dünnes Eis. Wir müssen jetzt auch. Wir machen weiter.
Wir machen weiter. Andere Randnotiz noch, kurz aus der Statistikecke. Lukaku 300. Profitor auch, zeigt, glaube ich, auch einfach seine Extraklasse. Witzig, der einzige Verein, für den er nicht getroffen hat, war Chelsea. Und Samir Handanovic hat sein 500. Serie A-Spiel gemacht. Und hattest du noch auf dem Schirm, dass der auch mal für Lazio gespielt hat?
Ja, tatsächlich, aber ist mir auch letztens wieder erst irgendwo in der Spielvorbereitung über den Zettel gerollt, dieser
Ja,
Fakt.
hatte ich also total verdrängt. Er ist jetzt auf jeden Fall gleichgezogen mit Ciro Ferrara.
Ach, krass. Ja, und der hat tatsächlich wieder auch ein paar gute Dinger rausgeholt, muss man sagen. Also er, der ja eventuell in der im letzten Kalenderjahr noch ab und an zu kämpfen hatte mit und noch nicht komplett zu seiner Form der Vorsaison gekommen ist, beginnt jetzt auch wieder Big Saves zu machen und ja, spricht auch mit dafür, dass eben Inter sich jetzt den ersten Platz geholt hat.
Ja, auf jeden Fall. Ist auch einfach generell, ist diese Defensive, die ja am Anfang noch extremst anfällig war, so langsam haben sie den Dreh raus.
Ja, aber sie sind natürlich auch nur Tabellenführer, weil der andere Club aus Milan gepatzt hat. Und zwar Milan verliert, ja, wenn man das vorm Spiel gesagt hätte, relativ überraschend. Im Spiel selbst, finde ich, war es irgendwie zu erwarten. Man hat die ganze Zeit nur gedacht, wann macht Spezia das Tor? Und dann hat Spezia das Tor gemacht. Und zwar in Minute 56, Maggiore 1-0. Und dann nochmal Simone Bastoni 2 zu 0 in, also war so knapp 20 Minuten vor Schluss, 67.
Geiler Schuss.
Absolut. Und ja, also ist es dann doch eventuell bei Milan, dass wir haben gesagt, wenn du solche Spiele gewinnst, dann wirst du Meister in den letzten Wochen. Wir lehnen uns ja immer gerne aus dem Fenster und rudern der Woche danach zurück und tun so, als hätten wir das nie gesagt. Aber da haben wir gesagt, wenn man so viele Verletzten hat und trotzdem die Spiele gewinnt, Hut ab, haben sich da doch jetzt eventuell ein paar Abnutzungserscheinungen bemerkbar gemacht.
Vielleicht, also ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, sage ich ganz ehrlich. Aber es ja, wirkte in dem Zusammenfassungsvideo ja schon so, weiß nicht, Milan mit dem Kopf nicht ganz da, irgendwie einfach nicht bei 100% in allen Belangen und dadurch auch total ungefährlich in der Vorwärtsbewegung, obwohl Calhanoglu ja jetzt auch wieder da ist. Tja, ist die Frage, waren sie schon in Belgrad und im Derby, was ja jetzt am kommenden Wochenende ansteht? Ich meine, da können sie sich den ersten Platz ja auch wiederholen, wenn sie wie in der Hinrunde gewinnen.
Klar.
Aber ja, weiß nicht, vielleicht haben sie Spezia tatsächlich ein bisschen unterschätzt, wobei man das, wenn man sich den Saisonverlauf anguckt, eigentlich nicht machen sollte. Denn die haben ja eigentlich auch gegen alle anderen großen Teams oder in einigen Spielen gegen große Teams schon gezeigt, was sie können. Dass
Absolut, ja.
die guten Fußball spielen, dass die, weiß nicht, sich nicht irgendwie verstecken und nur auf Konter lauern und versuchen da irgendwie mit Beton das 0-0 über die Ziellinie zu kriegen.
Nee, also um das
Und
zusammenzufassen, was du gesagt hast, der Sieg war hochverdient. Also
ja.
Spezia hat Milan dominiert und es ist für die Rossoneri tatsächlich auch die erste Auswärtsniederlage in der Serie A seit über einem Jahr.
Krass.
Was natürlich auch eine heftige Statistik ist. Aber
Ja.
es war verdient und es hat sich abgezeichnet über die gesamte Partie. Und ja, Hut ab vor Italiano und seiner Truppe. Machen sie echt gut.
Ja, sind der, ich gelesen, der beste Aufsteiger nach Punkten zu diesem Zeitpunkt seit Chievo Verona 2001 oder so.
Ach, krass.
Ja, also wirklich, ja. Also definitiv ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Saison und stehen aber total verdient da, wo sie sind, weil sie ja einfach mutigen, guten Fußball spielen. Und ich habe es unter der Woche bei Twitter geschrieben. Italiano, der ist ja nun auch schon bei Napoli mal vorsichtig gehandelt worden, falls Gattuso nächste Saison nicht mehr Trainer sein sollte. Und als Kandidat in Sassuolo gilt er auch, falls De Zerbi, der wiederum in Florenz auf dem Zettel steht.
Trainerkarussell,
Also ich,
also.
ja. Also ich kann es mir total vorstellen, also dass der auf jeden Fall jetzt schon bei den Sportdirektoren und Geschäftsführern in der Serie A ganz oben auf dem Zettel steht.
Ja, ich glaube, die Variante Italiano zu Sassuolo und De Zerbi zu whatever würde mir einleuchten tatsächlich.
Ja, es passt auch. Also es hat natürlich nicht die komplett gleiche Spielausrichtung so, aber ich glaube, der kann mit einem Team, das De Zerbi geformt hat, einiges anfangen.
Ja.
Und die können auch seinen Fußball auf jeden Fall spielen. Ist natürlich, Spezia ist ja jetzt gekauft worden von einem US-Investor. Ich glaube, sein Italianus-Vertrag läuft nicht aus. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber da müsste man den wahrscheinlich auch bezahlen. Und die haben ja jetzt das Geld erstmal nicht nötig, wahrscheinlich.
Mal gucken, es wird da ja vielleicht auch ein bisschen daran liegen, ob er erst direkt hoch hinaus will oder ob er da selber einen Plan und Empathie reinsteckt in den Verein und in seine Spieler.
Na klar.
Aber insgesamt auf jeden Fall stehen sie jetzt auf Platz 13, 2 Siege in Folge, haben 24 Punkte, das sind schon mal 9 Punkte Vorsprung vor Cagliari und den 18. Tabellenplatz. Und ja, das ist ein ordentliches Polster, wie gesagt.
Auch noch vor Benevento. Da hinten gewinnt ja auch niemand. Von daher.
Torino spielt die ganze Zeit unentschieden. Da hätte man mal irgendwie.
Das ist absurd.
Ja. Oh, und apropos Torino, weil das auch noch in Zusammenhang mit Milan passt, habe ich auch gelesen, dass Paolo Maldini gerne seinem Milan ein Geschenk machen würde, wenn es denn in die Champions League gehen sollte.
Oh.
Und wir hatten ja auch mal gesagt, dass Andrea Belotti da irgendwie ganz gut hinpassen sollte. Und laut Tutto Sport könnte das jetzt der Fall werden, wenn man denn die Kohle hat.
Tutto Sport schreibt natürlich auch immer viel, wenn der Tag lang ist.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und die Tage werden ja auch wieder länger, wenn man sich in den Sonnenkalender schaut, genau. Und ja, komm, aber ganz ehrlich, italienische Presse macht Gerüchte, dann machen wir doch auch Gerüchte. Ich weiß, du als grundsolider Transfermarktexperte musst da immer gegen, aber ich lese Schlagzeilen, lese vor und sage, weiß doch, wie ich bin, der Geschichteldrucker.
Ja, ich hab das, da kann ich ja jetzt mal hier aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern. Nee, ich hab keine Informationen zu sowas, aber ich habe unter der Woche auch mit Markus, unserem Roma-Fan, geschrieben. Weil ich glaube, der Corriere dello Sport hatte Belotti auch mit der Roma in Verbindung gebracht. Und dann haben wir gesagt, wenn jetzt das Milan-Gerücht kommt, dann zuerst gehört bei Serie Amore, müssten die eigentlich auch als Quelle nennen und so weiter. Ne? Und, we called it. So.
Absolut. Vertrag würde im Juni 22 enden, aber die Granata haben ja nicht mit ihm verlängern können. Und das ist ja eh so eine Personalie, die schon seit einigen Jahren dann bei größeren Vereinen gesehen wird. Und ich meine, wenn er da Il Gallo da mit Torino noch die Klasse hält, kann er wahrscheinlich dann auch guten Gewissens mal mit Sack und Pack woanders auftauchen.
Ich glaube auch.
So, und wir machen jetzt ein bisschen Party.
Italienische Klasse, das Wort der Woche.
Ja, genau. Stefano ist auch wieder am Start und bei dem gibt's ein Jubiläum zu feiern.
Ciao ragazzi, hallo Leute. Da sind wir wieder bei der italienischen Klasse. Das Wort dieser Woche kommt aus Neapel. Habt ihr letzten Samstag diesen Chor im Stadion Diego Armando Maradona gehört? Nun, eigentlich nicht, da momentan nur Geisterspiele stattfinden. Aber vor dem Fernseher oder Smart TV für diejenigen, die auf das Sonderspiel geschaut haben, sollten alle Neapel-Fans im Chor gesungen haben. 100, 100, 100. Also 100, 100, 100. Aber wieso denn eigentlich 100? 100, genau wie die gesamte Anzahl der erzielten Tore von Lorenzo Insigne für Napoli. Der Kapitän von die Azzurri erzielte den Siegtreffer im Spiel gegen Juventus, das für Neapel-Fans zum wichtigsten Spiel des Jahres geworden ist. Es kann alles der Mannschaften passieren, wie zum Beispiel sehr gut zu spielen und knapp gegen Liverpool in Anfield zu gewinnen und den Trainer feiern zu lassen. Aber das ist andere Geschichte. Aber so, hier doch, wenn man gegen Juve gewinnt, alle Probleme verschwinden und alles ist vergeben und vergessen. Insignes erstes Tor in der Serie A fiel vor 8,5 Jahren, am dritten Spieltag der Saison 2012-2013. Napoli führte gerade 2:1 gegen Parma Calcio, als der damalige Trainer Walter Mazzarri in den 76. Minute beschloss, einen 21-jährigen Jungen als Ersatz für Edison Cavani reinzulassen. Nun, der damalige Lorenzo Insigne brauchte nur eine Minute, um sein erstes Tor in Serie A zu erzielen. Am Samstag, 3072 Tage und 98 Tore später, kam der Tor Nummer 100. Dieser Refrain ist allerdings in Italien sehr bekannt, obwohl es mit Fußball nichts zu tun hat. Es stammt aus einer sehr berühmten Fernsehsendung aus den 90er Jahren. In der Sendung musste man ein Rad drehen und wenn diese bei 100 anhalte, gewann man einen Preis. Deswegen rief das ganze Publikum «Cento, cento, cento». Und heute noch, selbst wenn jemand 100 wird, singt man Also würde ich was vorschlagen. Wir können alle zusammen singen «Cento, cento, cento», wenn wir zu Folge Nummer 100 von Serie Amore kommen, oder? Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Ja, vielen Dank, Stefano. Ich müsste es mal tatsächlich überschlagen. Wir sind aber auf jeden Fall noch mindestens eine Saison von der 100. Folge entfernt, würde ich sagen.
Aber es ist doch eine, was worauf wir jetzt hinarbeiten
können. Genau, man muss ja immer ein Ziel vor Augen haben.
Genau.
Lorenzo Insigne hatte das auch. Und Hut ab für die 100 Tore. Hut ab auch dafür, dass er jetzt die sechste Saison in Folge Double Digits erzielt hat, wie man es in der NBA sagen würde. Also zweistellig getroffen hat. Außerordentlich große Leistung und ja auch außerordentlich starke Leistung auch für ihn selbst, glaube ich, dass ihm dann dieses 100. Tor ausgerechnet gegen Juventus gelingt. Man konnte ein wenig sehen, dass sich da sehr, sehr drüber gefreut wurde in Napoli, ja, und in Azzurblau.
Auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt auch in den vergangenen Wochen, wo sich die Krise bei Napoli immer weiter manifestiert hat, so oft über die Mentalität und auch über Insigne gesprochen. Und also da ist, glaube ich, sind einige Steine vom Herzen gefallen. Aber so wie er den Elfmeter auch schießt und so, also absoluten Respekt dafür. Ich habe es auch wir waren ja Samstag live auf dem Instagram-Kanal von FUMS und haben, Mario hat das Spiel kommentiert und kurz danach haben wir uns dann da an den Handys zusammengefunden, wenn ihr euch das noch reinziehen wollt. Da geht es auch ein bisschen detaillierter ums Spiel und um Marios Frisur.
Die meiste Zeit habe ich eine Mütze auf, meine Freunde. Die meiste Zeit habe ich eine Mütze auf, falls euch das abtören sollte sonst.
Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, ihr könnt euch das nochmal angucken auf Instagram. Ja, genau. Und dann wolltest du sagen, und da ging es auch um... Und wahrscheinlich ging es auch um Lorenzo Insigne, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, du hast den Faden immer noch verloren, oder?
Ja.
Nee, ist okay. Also er hat ja auf jeden Fall auch noch Valentinsgrüße und so, bla bla bla. Ich wollte dazu noch sagen, weil ich habe das auch im Live-Kommentar gesagt tatsächlich, und das ist manchmal natürlich so eine Floskel. Er wird dann kurz close eingeblendet, also Nahaufnahme seines Gesichts, und habe ich gesagt, der Blick entschlossen. Und ja, das ist immer natürlich so leicht gesagt, aber vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr zu Hause vom Fernseher beim Elfmeterschießen sitzt und oder bei anderen Sachen, und manchmal guckt man jemand an und denkt so, oh, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und bei der Supercoppa und so schon eher, aber da im Nachhinein würde ich sagen, yo, das war, der wollte den einfach reinschweißen. Er wollte den jetzt einfach reinschweißen. Und hat auch voll dran geglaubt, dass er den jetzt reinschweißt. Und wie du auch schon gesagt hast, auch, also nur ich kann da auch meinen Hut vorziehen mit der Geschichte und den Sachen, die er sich immer alle auflädt. Aber das macht dann eben auch einen großen Spieler aus, dass es dann, wenn er da es wieder verschossen hätte, dann schwierig. Auch wenn es jetzt natürlich aus der rationalen Sicht kein Champions League-Finale war, auch wenn sie danach gejubelt haben, als wäre es eins gewesen. Ja, das ist jetzt natürlich nicht das Ende seiner Karriere gewesen, aber er hat da deutlich unterstrichen, welchen Wert er für Napoli hat und wie er da vorangeht. Und das muss man einfach mal so würdigen.
Ja, unterstreiche ich komplett. Und ich habe es auch bei Instagram da schon gesagt, er hat Gattuso wahrscheinlich vorerst den Allerwertesten gerettet.
Ja, definitiv, definitiv. Also ging ja vor dem Spiel tatsächlich auch rum, dass es Austausch zwischen ADL, also Aurelio De Laurentiis und Gattuso gab und dass Gattuso das Vertrauen ausgesprochen wurde bis Saisonende, egal wie das Spiel ausgeht, aber ich denke mal, so hat er das auf jeden Fall sicher, denn genauso wie sie gejubelt haben, wissen wir auch, dass De Laurentiis ein sehr emotionaler Mensch ist und eine, ja, ein solcher Sieg gegen den großen Rivalen aus Norditalien, der bringt auf jeden Fall nochmal Auftrieb und bisschen Ruhe in den Verein. Das, glaube ich, tut Napoli ziemlich, ziemlich gut. Und ja, also man hat auch bei dem Jubel danach gesehen, dass die Spieler krass Gattuso abgefeiert haben. Also das war, ja klar, aus der Emotion heraus und man darf da immer nicht zu viel rein interpretieren, aber ich hatte schon eher so das Gefühl, dass es ein Gefüge ist, dass da ja halbwegs homogen ist und zueinander hält und füreinander vorangehen möchte.
Es ist ja auch, also jetzt in den vergangenen Wochen, wo sie dann die Spiele auch nicht gewonnen haben, auch nie so gewesen, dass sie einfach total versagt haben oder dass das Spielen eingestellt haben oder man das Gefühl hatte, dass das alles irgendwie nicht mehr intakt ist. Sie haben halt Fehler gemacht, die Gegner ausgenutzt haben und sie haben aus 20 Torschüssen pro Spiel nicht mehr als einen Treffer vielleicht gemacht. Und
ja, wie man dann so sagt, ne? Die Ergebnisse stimmen halt nicht.
Ja, genau.
Wobei also halt so auch dumme Fehler dabei waren, klar.
Ja. Ist halt auch, also die haben auch wirklich, wirklich krasse Verletzungs- und Covid-Probleme und so weiter. Also gestern habe ich noch die Meldung aufgesetzt, dass Lozano sich jetzt auch verletzt hat und einen Monat ausfällt und Ospina ist, hat sich ja auch beim Warmmachen verletzt und wurde dann durch Meret fantastisch vertreten, muss man sagen.
Absolut. Mit der Matchwinner auf jeden Fall auch.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, der ein Transfermarkt-User hatte dann darunter geschrieben, dass Napoli jetzt noch 15 fitte Spieler hat oder so. Für das, die spielen ja jetzt auch unter der Woche schon gegen Granada und dann am Wochenende auch wieder und so weiter. Also wird aus der Warte heraus nicht einfacher.
Ja.
Aber vielleicht gehen sie wieder jetzt mit ein bisschen nochmal einem anderen Selbstverständnis einfach an die Spieler ran.
Das glaube ich auch. Aber was auch so ein bisschen dafür spricht, ist immer, das ist ganz lustig, also ich bekomme immer, wenn ich Spiele kommentiere, bekommst du davor so eine Mappe mit ganz vielen Statistiken und Fakten und dann bekommst du, das ist meistens ein Word-Dokument mit 4 Seiten, wo dann sogenannte Spieleretiketten drauf sind. Das kannst du dir vorstellen, dann steht dann die Rückennummer, Vorname, Nachname, rechts, Alter, Größe und unten drunter die Statistiken aus der Saison und dann kann man sich selber noch Sachen drunter schreiben. Und wenn du diese Spieleretiketten bekommst und da Spielernamen nicht auftauchen, die dann aber im Kader auftauchen, dann weißt du immer, da wird's dünn. Ja. Und dann kannst du diese Spieleretiketten noch selber basteln und also, wobei da auch welche dabei sind, auf die ich echt gespannt bin, ob die dann vielleicht, da gibt's unter anderem zum Beispiel den Mauri, unser Freund, hat ihn schon Gulam 2.0 genannt, Außenverteidiger, der ist da schon der Karim Sedatka, der jetzt auch die ersten zweimal im Profikader stand, Franzose, der kam vor, jetzt muss ich gerade erst selber nochmal nachgucken, der kam aus Nizza in die U19 schon 2018, aber war dann nochmal ausgeliehen etc. So, ja, linker Verteidiger, linkes Mittelfeld. Und das sind ja auch, Außenbahnen könnten ja dann auch nach und nach etwas dünn besetzt werden bei Napoli. Also vielleicht werden wir den sehen in den nächsten Wochen, habt ihr hier schon mal gehört. Und ja, Lozano, ist halt krass, ich weiß auch gar nicht, was er sich, kannst du dir vorstellen, dass er sich da vielleicht auch in den letzten Minuten noch was getan hat, als es eigentlich gar nicht mehr ging bei ihm?
Ich glaube, das war so, es ist eine Muskelverletzung, Hamstring.
Ja.
Und das ist ja sowas Klassisches, was passiert, wenn du irgendwie drüber bist, ne?
Ja, also der war definitiv drüber. Da gibt's auch nochmal gab es ein Video auch, wir haben das im Live-Kommentar ja auch schon angesprochen, ich habe es mir dann nochmal angehört, was genau geschrien wurde, da über so ungefähr 70 Meter, wie er da an der Auslinie stand und eigentlich auch angezeigt hat, geht nicht mehr. Und dann glaube ich Gattuso, Joker, also irgendein Spiel und dann Io finito la subsizione, Joker. Ja, weil er kurz davor halt schon das Auswechselkontingent beendet hatte und dann hat sich ja wirklich auch, muss man ihm auch einfach hoch anrechnen, hat er sich da, obwohl eigentlich gar nichts mehr ging, dann nochmal auf den Platz gekämpft, ist nochmal in ein, zwei Sprints gegangen, aber ja, gut möglich, dass da dann ja diese 3 Punkte gegen Juve teuer bezahlt wurden und ihm da noch was in den Oberschenkel gefahren ist.
Ja. Aber er hat sich vorher gequält wie Ulle.
Wahnsinn, ja. Weiß nicht, ob er nur genauso sauber war wie Ulle.
Das weiß ich natürlich nicht.
Das ist die Frage. Über Juve haben wir es noch gar nicht gesprochen, ne?
Naja.
So krass viel können sie sich eigentlich auch nicht vorwerfen. Also die Chancen wären da gewesen, ne? Also man scheitert dann an Maximovic, Rachmani und Meret.
Ja, der 1B-Defensivanzug von Napoli hält Ronaldo, Morata und Co. stand. Morata hat ein Abseits-Tor erzielt.
Ja, es stimmt aber nicht ganz. Chiellini stand davor schon immer abseits.
Aber das zählt.
Das zählt?
Also ich weiß nicht, das muss ja... Wer zählt das nochmal? Ist das auch Markus gewesen?
Nee, das war nicht Markus. Das war unser... er hat sich schon so lange nicht mehr gemeldet.
Ja.
Juve-Fan auf jeden Fall. Auch ein bisschen inaktiv auf Twitter gerade. Aber das ist auch mal in Ordnung.
Ja, kann man machen. Twitter nervt manchmal auch. Häufig absolut sogar.
Ja, aber wenn es Juve gewonnen hätte, dann hätte man 5 Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger auf Inter. So sind es halt 8 und man ist ein wenig eingebremst worden, nachdem man...
Francesco war's.
Francesco, ja, natürlich. Francesco. Ja, da müssen wir nochmal reinhören, die alten Folgen, ob das jetzt...
Scusi.
Na sicher. Ja, auf jeden Fall. Ja, konnte dann auch nicht mehr helfen, Morata. Hat eigentlich sonst aber, finde ich, auch ein ordentliches Spiel gemacht.
Finde ich auch.
Also ich finde, keiner ist da irgendwie so richtig abgefallen. Also das Einzige, was man halt irgendwie sagen kann, ist halt, dass Chiellini den spielentscheidenden Fehler macht.
Ja.
Als er da mal wieder irgendwie einen Chiellini baut und mit der Hand durch die Gegend fuhrwerkt.
Richtig. Ja, also es ist ja manchmal so, dass das Spitzenspiele durch solche Nuancen entschieden werden. Und Chiellinis Hand war, das ist eine große Nuance, ne?
Muss
man dazu sagen, aber ja, die war's.
Ja.
Und das, ich glaube aber nicht, dass...
Man kann ihm auch nicht immer alles durchgehen lassen, ne?
Nee, das ist auch vernünftig so. Gut, der wird seinen Spielstil jetzt nicht mehr ändern mit seinen 35 oder was. Und ist auch 400. Spiel für ihn in der Serie A.
So viele Jubiläen, ey.
Ja. Ist natürlich krass, dass er, also weiß nicht, er ist, glaube ich, genauso alt wie Handanovic oder ein Jahr jünger, aber war natürlich viel verletzt und und war auch mal in der Serie B. Und hat deswegen...
Ach, wieso das nochmal?
Erst 400. Ist mit Juve da runtergegangen, oder?
So.
Oder kam er erst danach?
Nee, das war jetzt gerade, das war so eine... Ach, wieso war denn der Serie B-Nachfrage? Weißt du? Aber bevor jetzt wieder die Juve-Fans in meinem Postfach
landen. Ja.
Rubentus.
Ja.
Eine Sache.
Nee, ich glaube nicht, dass das jetzt bei Juve irgendwie den positiven Trend, den sie in den letzten Wochen hatten, dass das jetzt da irgendwie auch was zum Einsturz bringt oder so. Um das so abschließend dafür vielleicht zu sagen.
Ja, glaube ich auch nicht. Ich habe noch eine lustige Geschichte zu Gattusos Bart. Da hatte mir auch Maurizio, den wir zu Gast hatten, der muss ich wirklich mal sagen und an dieser Stelle nochmal erwähnen, der mich tagtäglich, das ist mein eigener Napoli-News-Kanal jetzt, Maurizio. Wir kommen immer lauter Sachen von ihm, aber eine Sache, da hat uns Gattuso fast reingelegt, nämlich dann meinte Maurizio, dass Gattuso erzählt hätte, der Bart kommt daher, dass er wollte nicht zum Friseur gehen, weil er nicht vollgelabert werden wollte. Und dann hat er sich das selber angefangen zu rasieren und dann ist ihm halt ein Missgeschick passiert und dann hat er das selber so weitergemacht und dann war das der Bart. Da dachte ich, geile Geschichte. Und dann hat das Gattuso danach gesagt, nee, es war alles Quatsch, ich war schon beim Friseur. Das war so gewollt.
Hat Merkel die Friseure in Italien schon wieder aufgemacht?
In Italien kann man sogar schon wieder ins Restaurant gehen, mein Freund.
Wahnsinn. Lass uns auch nach Italien gehen.
Ja. Gut, aber dadurch, das war ja auch historisch im Übrigen das allererste Mal in der Serie A, dass ein Spiel der Rückrunde stattgefunden hat, bevor das Hinspiel ausgetragen wurde, für das es ja auch immer noch keinen Termin gibt, das Nachholspiel vom dritten Spieltag, muss es gewesen sein. Aber jetzt haben endlich in der Serie A mal alle Mannschaften gegeneinander gespielt und deswegen können wir es auch Folgendes machen.
Squadra Eterna.
Ja, nämlich eine Squadra Eterna Vorrunde. Beziehungsweise wir sagen jetzt einfach mal Top 11 Spieltag 1 bis 21-22.
Genau.
Oder? Da sind wir ja ganz, ganz ungezwungen und da hatten wir auch auf Instagram zu aufgerufen in diesem Instagram Live. Deswegen haben es wahrscheinlich jetzt nicht alle mitbekommen, dass ihr uns gerne eure Mannschaften der Saison bis Stand jetzt schicken dürft. Das könnt ihr jetzt nach dieser Folge gerne auch noch machen. Dann teilen wir das und diskutieren ein bisschen und könnt uns natürlich auch ja, überzeugen, dass wir da falsch lagen bei dem, was wir jetzt gleich machen werden. Aber ich finde, es ist doch mal angebracht, einfach mal wieder eine sportlich ernstzunehmende Elf aufzustellen. Und das wollen wir tun. Drei haben wir schon geschickt bekommen. Sascha, Davide und Elias haben uns schon was geschickt, die werden wir gleich ein bisschen mit einbeziehen und dann werde ich die vielleicht auch nochmal bei mir bei Instagram posten oder so und wie gesagt, macht ihr das auch gerne. Es ist spannend, dass da haben wirklich, man denkt ja immer, es können nur die gleichen 11, 12 sein, aber da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Favoriten und ich bin auch sehr gespannt, welche Marius hat, weil wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, wir haben aber gesagt, dass wir uns im Endeffekt auf eine Top 11 einigen werden, nur dass es in jedem Mannschaftsteil einen Ersatzspieler geben darf.
Genau, so habe ich es auf jeden Fall auch verstanden.
Dann lass uns gleich mal schießen und wen hast du im Tor?
Nicht die obvious choice wahrscheinlich, aber ein Spieler, der seiner sehr weit unten drin stehenden Mannschaft, es ist nicht Sepe, das ein oder andere Mal den Hintern gerettet oder auch davor bewahrt hat, nochmal 5 bis 6 Gegentore pro Spiel mehr zu bekommen. Das ist Alessio Cragno von Cagliari.
Oh, okay.
So
das
viele,
ist überraschend.
Also wirklich, ja, wirklich in einigen Spielen, die ich von Cagliari die Saison gesehen habe, unter anderem auch gegen Inter, dass sie ja letztlich, glaube ich, auch 3 oder 4-0 verloren haben, aber trotzdem hat er da Unhaltbare rausgeholt zum Teil. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Torwart, der ganz aufs höchste sportliche Level gehört, meiner Meinung nach.
Also auf der Linie ist er bärenstark. Heißt ja nicht umsonst Spider-Man, weil...
Richtig.
Cragno, die Spinne.
Richtig.
Ja, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich habe nämlich auch nicht die obvious choice. Also ist vielleicht ein bisschen obvieser als deins, aber jetzt auch nicht der große Name. Um mal kurz vorzuschicken, unsere drei Einsendungen hatten Donnarumma und Elias hat Silvestri von Hellas Verona und den habe ich tatsächlich auch. Ich habe Marco Silvestri von Hellas, der nach der Statistik der Abwehrquote auf Platz 2 steht in der Serie A. Jetzt sag du mir mal kurz, wer die beste Abwehrquote statistisch gesehen hat mit 73,7%. Weißt du das?
Krass, nee.
Pepe Reina.
Oh.
Marco Silvestri gleich auf mit Donnarumma, 73,3% Abwehrquote. Marco Silvestri hat allerdings 13 vereitelte Großchancen. Also das war vor dem 22. Spieltag, muss ich sagen, weil das ist jetzt die Mappe, die ich vor Napoli gegen Juve bekommen habe. Donnarumma 10. Aber jetzt gucke ich mal.
Parma hatte nicht so viele Großchancen. Also.
Stimmt. Das stimmt. Aber jetzt muss ich mal kurz gucken. Du hast tatsächlich recht. Alessio Cragno rangiert auf der Abwehrquoten-Rangliste auf Platz 7, hat aber 16 vereitelte Großchancen. Die meisten vereitelten Großchancen hat Bartolomei Dragowski von der Fiorentina. Der steht bei der Abwehrquote aber nur auf Platz 14. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden.
Die Bälle mit seinem Bart gefangen. Sorry.
sehr schwierig. Jetzt müssen wir uns tatsächlich darauf einigen, wer ist die Nummer 1 und wer ist die Nummer 2.
Das ist beim Tor ist es natürlich leichter zu sagen, ja, okay, wir haben ja nur zwei, da ist einer halt drin und einer kommt zur zweiten Halbzeit rein. Silvestri wäre auch.
Hattest du letztes Jahr in deiner Top 11 der Saison, ne?
Ja, hatte ich und ist auch bei mir auf der Bank hier. Also ich habe auch schon meine Bankspieler quasi, meine möglichen, dazugeschrieben und da steht auch bei mir Silvestri.
Okay, bei mir steht auf der Bank Donnarumma.
Ja.
Aber dann würde ich sagen, ist Marco Silvestri unsere Nummer 1?
Ja.
Und Deal. Und Granjo machen auf die Bank?
Ja.
Donnarumma hat noch ein paar Jahre vor sich, oder?
Sowieso.
Und Granjo einfach auch aufgrund des Namens. So, dann ist es bei mir so, dass ich tatsächlich, ich spiele ein 4-3-3, wobei man tatsächlich sagen muss, wir müssen uns jetzt, und dann müsst ihr euch uns dann nachher bitte auch nicht ankommen und sagen, das macht doch systemtechnisch und auf der Position gar keinen Sinn. Wir sagen jetzt einfach mal Abwehr, Mittelfeld, Sturm.
Ja, oder? Ich habe es auch nach, also ich habe sinnvolle Positionen erstmal aufgestellt, aber ich glaube auch, dass wir da nicht päpstlicher als der Papst irgendwie sein müssen. Päpstlicher als der Hopp.
Das sehe ich schon wieder kommen. Naja. also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir links hinten beide den gleichen haben.
Ja, Theo.
Theo Hernandez. Gesetzt. Marienvierkow.
Total. Ganz eindeutig.
Wen hast du hinten rechts?
Sein Pendant. Calabria.
Oh. Kann ich nicht mitgehen. Ich weiß, da hatten wir letztens auch mal die Diskussion bei Twitter.
Ja.
Aber das ist, ja, der ist so stark, glaube ich, weil man so überrascht davon ist, wie sehr er sich verbessert hat.
Glaube ich auch. Aber es war doch auch die Statistik, war doch auch, weiß nicht, er hat die meisten Ballabnahmen oder Defensiv-Zweikämpfe gewonnen oder sowas. Hast du das auch vorliegen irgendwie?
Nee. Ich finde, man muss ja auch bei manchen Statistiken muss man tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wobei, ja, Ballabnahmenstatistik ist ganz gut, aber ich hatte zum Beispiel, wie gesagt, hatte ich bei Napoli gegen Juve auch beste Zweikampfquote der Serie A hat Bakayoko. Und dann sage ich auch, ja gut, das ist halt die Frage, in welche Zweikämpfe du gehst, wenn du nur hinterher joggst und nicht in den Zweikampf kommst, wird das nicht als verlorener Zweikampf gewertet.
Ja.
Okay, ich sag mal ganz kurz, Davide Napoli hat, also er ist, glaube ich, Napoli-Fan, der hat auch rechts hinten Calabria. Elias hat Cuadrado und Sascha hat Marušić.
Hm.
Und ich habe Cuadrado.
Ja, ist auch eine Wahl, mit der ich leben kann, sage ich ganz ehrlich. Cuadrado hat auch, also teilweise bester Spieler bei Juve.
Mhm. Also auch gerade, weil er auch dann so flexibel ist und ich glaube tatsächlich, der ist, dachte ich am Anfang nicht, aber er ist super eklig, auch gegen ihn zu spielen, wenn er verteidigt. Und er ist einfach offensiv, also nach vorne stärker als Calabria, finde ich.
Das stimmt.
Eindeutig.
Eindeutig.
Loggen wir Cuadrado ein?
Ja, machen wir.
Okay.
Passt.
Jetzt bin ich auf dein Innenverteidiger-Duo gespannt.
Glaube ich auch nicht die offensichtlichsten Namen. Ich habe zum einen mich für Danilo entschieden von Juve. Einfach auch, weil, also der hat ja viel in der Dreierkette gespielt bei Pirlo, deswegen innen. Obwohl das für eine Viererkette wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, aber hat mich auch, also teilweise am meisten gespielt bei Juve, also die meiste Einsatzminuten. Also zumindest war das vor 2-3 Wochen doch noch der Fall, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Hat mich auch, glaube ich, wie Calabria einfach sehr positiv überrascht.
Okay. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen, ja. Tatsächlich.
Und der andere ist Christian Romero von Atalanta.
Okay.
Der immer mal wieder auch einen Bock drin hat, aber auch eine ganz, ganz große Entwicklung jetzt in diesem, oder seit Oktober oder seit September, wenn die Saison losgegangen ist, vollzogen hat und bei Atalanta der Abwehrchef ist.
Ja. Ja, ich hatte, ja, bei Atalanta-Spielern habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich auch zum Beispiel, bei mir hat es Gosens auch nicht reingeschafft, der es zum Beispiel bei Sascha reingeschafft hat, weil dann doch der Saisonstart, der ja ist, auch wenn wir nicht nur über die letzten 6 Wochen reden, zu schwach war, finde ich, bei Atalanta insgesamt.
Ja, vielleicht blendet mich das auch ein bisschen, das kann natürlich sein.
Ich sag mal noch kurz, Sascha hat De Ligt und Koulibaly in der Innenverteidigung. Davide hat genau mein Innenverteidiger-Duo mit Bastoni und Koulibaly. Mhm. Und Elias hat Romero und De Vrij.
De Vrij sehe ich nicht.
Ich auch nicht.
Ach, am Anfang auch zu schwach und De Ligt war ja auch lange verletzt.
Ja, ich auch
also
nicht.
Deswegen sehe ich das auch nicht. Auch wenn das natürlich, also jetzt rein vom...
Na gut, wir haben ja einen Bankspieler.
Rein vom Können her sind das sicherlich neben... ja, auch mit Bastoni und Koulibaly die Besten in der Serie A. Muss man, glaube ich, nicht viel drüber diskutieren, aber jetzt, wenn man es nur auf die Hinrunde bezieht, sind sie bei mir nicht da drin.
Okay. Aber wir haben ja einen Bankspieler. Das heißt,
ja.
Romero war schon extrem wichtig für die, ne? Aber was machen wir jetzt? Wir haben noch 2 Plätze zu vergeben.
Ja.
Und einen Bankspieler. Einer muss raus.
Also ich find,
ist Bastoni schon weit genug für die Top 11?
Einfach für die eine Vorlage auf Barella, einfach nur dafür.
Oder sagen wir, ihm gehört die Zukunft.
So wie Donnarumma.
Aber dann würde ich tatsächlich sagen, von mir aus nehmen wir Koulibaly und Romero. Mhm. Und Bastoni ist Bankspieler.
Ja, okay. Bei mir ist auf der Bank übrigens noch Kier. War aber auch teilweise verletzt.
Ja, das stimmt. Oh, Simon Kier. Na, wie steif ist deine Hüfte, Simon? Nein, aber... okay, Bastoni auf die Bank. So, Dreier Mittelfeld. Ich hau jetzt einfach mal schnell meine 3 raus.
Mach.
Hakan, Master of Geisterspiele, Shalanolu. Nicolo Barella und Henrich Mkhitaryan.
Mkhitaryan habe ich auch.
Okay, eingeloggt.
Und dazu habe ich ebenfalls Barella und Franck Kessier.
Oh, okay.
Und ich habe noch einen 4. Mittelfeldspieler, weil ich 4-4-2 aufgestellt habe und das ist Rodrigo de Paul.
Spannend. Ich habe meine 2 Ersatzspieler wären Brozovic und Sergej Milinkovic-Savic, wo ich mich auch noch nicht entscheiden konnte.
Brozovic gehe ich nicht mit.
Okay, dann streiche ich den gleich mal.
Sergej, klar. Bei mir, mein Ersatzspieler ist Mattia Zaccagni.
Okay. Boah, du bist echt so ein kleiner Fußball-Hipster, ne? Ich weiß was. Nein, du hast ja vollkommen recht. War gesperrt jetzt gegen euch, ne? Gegen ein paar Mal am Wochenende.
Ja.
Kurz von unseren Gästen. Sascha spielt so einen 4-2-3-1. Der hatte dann Barella, Kessier auf der Doppel-6, Gosens, Mkhitaryan und Berardi davor. Bei Davide Napoli ist es Demme, Kessier, Zielinski und Calhanoglu. Und bei Elias ist es Demme, Milinkovic, Savic und Calhanoglu.
2-mal Demme drin, ist auch spannend.
Krass. Ja, weil er sich tatsächlich, weil er auch in der Phase, als die anderen jetzt einfach nicht abgeliefert haben, hat er abgeliefert.
Ja, ist richtig.
So, wir dürfen uns jetzt nicht zu lange aufhalten.
De Paul, okay, nee. Kessier oder Calhanoglu? Wer kommt auf die Bank? Weil Mkhitaryan und Barella haben wir beide.
Ja. Sag du.
Dann bin ich für Kessier drin.
Okay, Kessier startet, weil er auch besser Elfmeter schießt als Ibrahimovic. Genau. Und Hakan sitzt noch auf der Bank und Spielsystem können wir dann nur gucken. Und dann habe ich tatsächlich noch 3 Angreifer. Auch krass schwere Wahl. Ich habe Ronaldo, Lukaku, Insigne und auf der Bank Immobile.
Ich habe im Sturm Lukaku und Ibrahimovic. Auch wenn das zusammen wahrscheinlich nicht so gut funktionieren würde. Ich weiß, Zlatan war auch lange raus, aber ich glaube, er hat auch immer noch mehr Tore geschossen als gespielt. Und ja, maßgeblicher Faktor für Milans Saison. Und Über Lukaku muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Ronaldo habe ich auch auf der Bank.
Okay.
Also entscheidet sich sozusagen, ob wir Zlatan oder Insigne auf die Bank packen.
Also ist CR7 auch gesetzt. Und dann ist ja eh die Frage, welches System, das müssen wir uns dann, glaube ich, danach, dass wir auch auf 11 kommen.
Ja. Wir teilen das.
Wir werden die auf jeden Fall teilen, weil ich glaube, da müssen wir nochmal. Aber Zlatan, Insigne, ja, wahrscheinlich muss Insigne auf die Bank und Immobile fliegt dann ganz raus, wobei natürlich Immobile auch da wieder sein Lazio durchgezogen hat.
Total, ja.
Aber es ist halt bei Insigne auch jetzt und das ist dann doch wieder beachtlich und da habe ich mich jetzt von dem Spiel blenden lassen. Vielleicht schauen wir mal Zlatan. Ich habe gedacht, ich bin mal Fußball-Hipster und nehme Zlatan nicht mit rein. Naja, schickt uns eure Top 11s der ersten 22 Spieltage, meine lieben Freunde. Das kann man ewig machen, dieses Spiel. Und das ist wirklich, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Versucht das mal selber. Und da habt ihr dann noch Leute, ich meine, in den letzten Wochen verletzt war Dries Mertens, der tatsächlich auch in ganz vielen Statistiken und dann Top 5 ist trotzdem immer noch. Du musst auch sagen, dass bei Josip Iličić, obwohl er fast nicht gespielt hat, jetzt schon wieder bei Torvorlagen und Torschussvorlagen sich unter die ersten 8 geschlichen hat in der Statistik. Da
krass, ja.
Kann man ewig dran rummachen. Versucht ihr das doch auch mal und eine Frage, die dazu ganz gut passt, möchte ich noch kurz aufgreifen. Julian hat gefragt, wer aus unserer Sicht der beste italienische Fußballer zur Zeit ist und wer aus eurer Sicht das größte Potenzial hat. Ich beantworte tatsächlich, Stand jetzt, aktuell, gerade in der Form, wie jetzt gespielt wird, beide Fragen mit Nicolò Barella.
Bin ich bei dir.
Ich habe noch über
PSG nicht oft genug gesehen, sage ich ganz ehrlich. Verratti ist ja auch immer so, ne?
Ja.
Aber ich bin auch bei Barella.
Alles klar, siehst du? Ich habe noch kurz überlegt, ob bei Beste tatsächlich, aber habe ich auch zu selten gesehen, ob ich da noch Jorginho nennen sollte. Aber nee, Nicolò Barella ist einfach gerade beeindruckend, muss man einfach sagen.
Ja.
Und wenn der mit Inter dieses Jahr die Meisterschaft holt, dann ist er da ein ganz großer Baustein im System-Content. Deswegen Nicolò Barella, dürfen sich die anderen Nationen bei der Europameisterschaft warm anziehen.
Er rennt sie kaputt.
Er rennt sie kaputt. Und wenn wir schon bei Fragen sind, da wir uns langsam dem Ende nähern uns dem am Ende nochmal, obwohl ich nichts zu essen habe. So, okay, jetzt wird's albern. Es wurde gefragt von Michael, welche Traditionsvereine, die in der Versenkung verschwunden sind, wir denn gerne mal wieder in der ersten Liga sehen wollen. Und da spricht er natürlich nicht vom ersten FC Kaiserslautern, sondern da geht es um den italienischen Fußball. Und da kann man natürlich auch ewig drüber sprechen. Ich sage einfach mal drei Namen jetzt, das ist eigentlich eine eigene Folge. Also ich hätte gerne Siena, Avellino und Livorno.
Ich hätte gerne, auch wenn es aufgrund der, wie sie sich letztlich entwickelt haben, schwer ist das sozusagen, ich hätte Palermo wie gerne wieder in der Serie A.
Mhm.
Ich hätte Regina gerne wieder in der Serie A. Und ebenfalls Livorno.
Giocatore sorpresa.
Ja, und zu Livorno gibt es noch ein bisschen Frontalunterricht von Marius.
Genau. Das ist ja Livorno aktuell in der Serie C. Auf dem vorletzten Tabellenplatz, da gab es in den letzten Wochen einiges Bohai drum, denn der Club ist quasi pleite, da spielen U17 oder U19 Spieler sitzen da auf der Bank, also die können kaum eine Mannschaft stellen, die großartig konkurrieren kann. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Verein am Saisonende in die vierte Liga absteigt. Der Clubboss Aldo Spinelli, der 99 da eingestiegen ist, Leute werden sich erinnern an die große Serie A-Zeit mit Cristiano Lucarelli unter anderem, der da ja Torschützenkönig geworden ist, mit dem sie in den UEFA Cup gekommen sind und so weiter. Der hat den Club eigentlich verkauft und seitdem hat es mindestens zwei weitere Besitzerwechsel gegeben. Also da war mal der Chef von Frosinone einen Monat am Werk. Dann hat er den, glaube ich, den Verein für 1 Euro verkauft an den ehemaligen Chef von Trapani. Und der ist jetzt aber auch schon wieder von seinem Amt als Präsident zurückgetreten. Und sie sind gerade am Verhandeln mit diversen weiteren Investoren. Und es sieht alles ganz, ganz schlimm aus bei Livorno. Ja, weiß ich nicht. Es ist total traurig, was aus diesem Verein geworden ist. Denn erinnern wir uns zurück, auf die Rubrik zu kommen.
Ich wollte gerade sagen, das ist traurig, dann erheitere uns doch mit
Sorpresas. Ja, genau. Also die ehemaligen italienischen Nationalspieler, die einem natürlich sofort in den Sinn kommen, sind halt Lucarelli, Marco Amelia, Weltmeisterkader 2006, Alessandro Diamanti, noch aktiv übrigens in Australien bei Western United. Geiler Typ. Geiler Typ. Und Francesco Tavano. Aber auch ein paar Spieler, die man vielleicht nicht unbedingt direkt mit Livorno verbindet. Und das ist zum einen unser beinahe deutscher Nationalspieler Giuseppe Gemiti, der zwischen 2012 und 2015 vor seinem Karriereende bei Livorno noch gespielt hat. Dann, Mario, erinnerst du dich noch an José Luis Vidigal?
Oh ja, auf jeden Fall.
Ja. EM-Teilnehmer 2000, hat auch gegen Deutschland gespielt beim 3:0 für Portugal. Bei Napoli dann Anfang der 2000er gespielt und ist 2004 nach Livorno gewechselt. Ich glaube, nachdem sie aufgestiegen sind. Und hat dort 77 Spiele bis 2008 gemacht. Als der gekommen ist, ist er gegangen. Einer, den wir heute schon erwähnt haben in der Folge, aus der Livorno-Jugend kommt, kommt Giorgio Chiellini.
Ach krass.
Ja. Der ist 2004 nach Florenz gegangen und dann da ein Jahr später zu Juve und hat 62 Profispiele für AS Livorno gemacht.
Chapeau.
Ja. Ein großer italienischer Spieler der letzten Jahre, Antonio Candreva, war von 2008 bis 2010 von Udinese an Livorno ausgeliehen, 56 Spiele gemacht.
Das wusste ich sogar, ja.
Ja. Das war, glaube ich, eine seiner ersten richtigen Station, wo er richtig regelmäßig Spielzeit bekommen hat. Ein italienischer Spieler, der vielleicht verletzungsbedingt nie sein Potenzial voll ausschöpfen konnte und der 2005, 2006 von Inter an Livorno ausgeliehen war Francesco Coco. Also ganz, ganz schlimme Verletzungshistorie gehabt. Ich glaube, die beste Zeit bei Milan gehabt, wenn ich mich nicht irre. Kann man mit so einem komischen Spielertausch, glaube ich, gegen Seedorf. Auf jeden Fall für Milan letztlich der bessere Deal.
Ja, stimmt.
2009/10 vor seinem Karriereende, ich muss ihn immer wieder erwähnen, auch wenn er eigentlich kein fantastischer Spieler war, aber einfach einen tollen Namen hat, ist der Brasilianer Mozart.
Oh ja. Den hätte ich gerne mal mit Thomas Preuß zusammen im Team gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre großartig geworden, ja. Es geht zu Ende. 4 habe ich noch.
Dann
einmal
schnell.
Auch Weltmeister 2006, Simone Barone, 2011/12 vor seinem Karriereende noch für Livorno gespielt. Großer Parma-Spieler. Dann für die Werder-Fans, hi Mario, Ishak Belfodil.
Oh.
2013/14 in der Rückrunde von Inter ausgeliehen.
Ja, und jetzt bei Dietmar Hopp.
Was? Achso, ja, oh, das schließt sich der Kreis sozusagen. Dann, das wusste ich, also die nächsten beiden, ich wusste es tatsächlich, also auch nicht mehr, 2007/08, großer Spieler von Deportivo La Coruña, Diego Tristan.
Oh.
Hat noch bei Livorno gespielt.
Ach, Wahnsinn, ey. Livorno, das ist echt traurig. Jetzt macht es mich schon wieder traurig. Jetzt hau den letzten raus, dann muss es gut sein.
Der ist gut. Der sorgt für heitere Gemüter, auch wenn Mario gestern im Schnee die Bayern angucken musste. 2006/07 ausgeliehen von der Roma bei Livorno, 25 Spiele. Sammy Kufur.
Grüße.
Ja.
Wahnsinn. Ja, da waren doch einige Überraschungen dabei.
Ich hoffe doch.
Nice. Das Spielchen kann man auch machen. Das ist auch für euch, für die grauen Tage. Einfach mal irgendeine Mannschaft raussuchen und gucken, wer da alles rumgelaufen ist. Das ist echt immer wieder sehr erheiternd.
Ja. Ich mache das ja immer so ein bisschen Freestyle, wie es gerade in die Folge passt. Wenn ihr da mal ein Team habt, wo ich in die Recherche gehen soll, könnt ihr ja Bescheid sagen. Und auch, ich glaube generell, sind wir jetzt am Ende und können Community Management machen, oder?
Genau. Wir haben schon gesagt, eure Top 11. Her damit, also die Squadra Eterna, Spieltag 1 bis 22. Her damit, bei Twitter, bei Instagram oder teilt es einfach auch direkt mit dem Hashtag Serie Amore. Da freuen wir uns sehr.
Oh ja.
Und ansonsten bleibt uns auf jeden Fall gewogen.
Genau. Ihr kennt das. Stellt Fragen, kommentiert, liked uns weg. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Montagabend, hoffentlich.
Ja, würde ich sagen. Das bekomme ich diesmal hin. Großes Indianer-Ehrenwort. Schöne Woche euch, schöne Woche dir, Marius. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Viel Spaß beim Derby. Bis dann.
Performance.